Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde.
Herzlich willkommen hier zum Urlaubspodcast. Die dritte Folge ist eine Ferienfolge von Plattenplausch. Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir freuen uns wieder ungemein, heute euch mit einigen TT-Infos zu versorgen. Und ich kann so viel sagen.
Hallo auch von mir. Hallo von mir. Lennart, ich muss jetzt einmal direkt am Anfang einmal reingrätschen. Sag mal, wir haben uns ja relativ kurzfristig entschieden, heute dann doch eine Sendung aufzunehmen. Wo bist du? Das ist die Frage, die sich mir, wir sind hier heute auch mal ein bisschen anders miteinander verbunden. Wir versuchen das heute einfach mal. Wir hoffen, dass es was wird. Und ja. Ja, Lennart, wo bist du?
Ja, ich bin hier in Klütz, das ist an der Ostsee. Das ist ein kleiner Ort. Und ich habe festgestellt, es gibt noch Orte in Deutschland, wo es gar kein Internet gibt. Und aber auch gar kein Netz. Das heißt, die Variante jetzt hier mit der Videotelefonie und dem Aufzeichnen war auch nicht so einfach. Ich habe mich jetzt hier, muss ich sagen, in so einem kleinen Waldweg habe ich mich einsortiert mit meinem Auto.
Ja, das sah aus, man wie sieht das. Du bist da irgendwie, das sieht so ein bisschen Flora- und Fauna-mäßig aus bei dir.
Ja, ich bin hier im Waldweg. Es kann alles passieren. Also es kann von, die Dorfpolizei kann vorbeikommen. Es können aber auch irgendwelche Wandersleute mich hier aufgreifen. Es ist wirklich ein spezieller Ort. Ich freue mich trotzdem sehr auf die Sendung. Und ich kann sagen, ja, es ist für mich auf jeden Fall von der Lokalisation hier sehr speziell.
Also es sieht auch wirklich, es sieht abenteuerlich aus. Vielleicht kannst du uns mal ein Foto machen später, weil das würde mich mal interessieren, in welcher Pampa du da steckst. Das das sieht phänomenal aus.
Ja, ich muss mich vielleicht vorab auch entschuldigen, falls jetzt hier hin und wieder nochmal ein Trecker vorbeirollt, dass der Sound dann eventuell etwas morsch ist, aber bislang, glaube ich, funktioniert es und ich freue mich auf die dritte Folge. Wie gesagt, ich war auch bis vor kurzem eigentlich total im Urlaubsmodus, Erik, aber als ich jetzt beim ersten Parkplatz in einem Gewerbegebiet von einem Schäferhund angefallen wurde, habe ich doch nochmal Reis ausgenommen und gedacht, so ein bisschen Ruhe für den Plattenplausch brauche ich, aber jetzt glaube ich, dass ich hier so einen gesicherten Ort gefunden habe und schau hier in die Kamera, sehe dich.
Da freue ich mich. Da muss ich sagen, ich freue mich.
Ja, und in dem Moment habe ich mal gedacht, wo wir so aufzeichnen, würde mich ja super interessieren, wo eigentlich die Plattenlauscher uns hören. Also wo sind wohl die Zuhörer immer aktuell, wenn sie sich den Podcast reinziehen? Was glaubst du?
Das ist eine interessante Frage, ja. Das ist eine interessante Frage. Vielleicht im Auto, auf dem Weg zur Arbeit. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Podcasts kann man ja wirklich überall hören. Ich bin jetzt auch mittlerweile ganz aktiv in das Jogging-Geschäft eingestiegen. Mhm. Ich habe mich jetzt da sehr professionell ausgestattet. Ich habe eigentlich alles, was man braucht, nur keine Kondition. Die hole ich mir. Ich habe gedacht, dass ich ein bisschen besser bin, aber ich bin halt wirklich ganz, ganz morsch. Die ersten Läufe sind absolviert. Das ist ein ganz zähes Geschäft. Es tut unfassbar weh in den Knochen. Aber ich glaube, ich komme wie Phönix aus der Asche. Und ich höre beim Joggen höre ich Podcasts. Und ich muss sagen, das vertreibt mir so ein bisschen, das vertreibt die Zeit ein bisschen. Das ist ein angenehmerer Schmerz als vorher. Es ist immer noch nicht schön, aber ich glaube, so eine Liebe muss sich ja auch entwickeln.
Ja, ich meine, wir können ja mal fragen und darum bitten, dass die, ich meine, wir sind jetzt ja auch im Social-Media-Bereich aktiv und sind da eingestiegen. Und wir könnten ja mal in die Runde fragen, dass die Leute, die uns hören, wenn sie wollen, natürlich gerne mal so ein, ja, entweder ein Foto oder eine kleine Botschaft irgendwie schicken über die gängigen Social-Media-Kanäle, Facebook oder Instagram, mit einem kleinen Link zu uns. Mal zu gucken. Wir würden uns auf jeden Fall, glaube ich, interessieren darum, wo ihr uns hört. Gerade wenn man selber in so einer doch speziellen Umgebung aufnimmt. Naja.
Das wäre spannend, ja. Das wäre sehr spannend.
Erik, du bist nicht im Urlaub. Wie geht's dir?
Ja, ich stecke in der körperlichen Saisonvorbereitung. Ich bin im Abnehmmodus, ich bin im Laufmodus, ich kämpfe an allen Fronten im Moment, um meinen maroden Körper irgendwie für die Saison in Form zu bekommen. Das beschäftigt mich im Moment eigentlich 24 Stunden. Nicht essen und viel Sport machen. Es macht gar keinen Spaß. Es macht gar keinen Spaß. Ich habe Hunger, ich könnte ein Schwein essen, krieg aber nur eine Gurke. Okay. So ist es, ne?
So ist es, ja, ja, ja. Du, Erich, eine Sache hatte ich mir hier auf die Liste direkt gesetzt für uns, für diesen Podcast, weil wir es zweimal eigentlich verpasst haben und ich finde, das gehört sich auch. Wir haben ja so einen kleinen, so ein kleines Intro gebaut, das ja, haben wir uns abgestimmt, haben da ein bisschen zusammen rumgeschnibbelt und das haben ja nicht wir eingesprochen, auch die Musik hast du nicht komponiert und auch ich nicht und da müssen wir auf jeden Fall nochmal...
Zum Glück, zum
Glück. Da wollte ich mich auf jeden Fall auf diesem Wege nochmal bedanken für die Mucke am Anfang des Intros bei Erik Späthe. Der hat die uns sozusagen kostenlos zur Verfügung gestellt und die wunderbare Stimme im Intro ist ja Donja Farahani, eine ganz bekannte WDR-Reporterin und auch 1Live-Moderatorin, die ich noch aus meiner alten Radiozeit kenne und die total liebenswürdig uns da das Intro eingesprochen hat. Also an dieser Stelle super vielen Dank nochmal an Donja für das Einsprechen des Intros. Und ich glaube, ja, mit solchen Leuten ist es natürlich dann richtig cool, so einen Podcast zu bestücken.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Das hat ganz reibungslos geklappt. Das war ganz fantastisch. Wir sind da super dankbar, dass uns da diese Hilfestellung gegeben wird. Und ja, vielen Dank und hoffentlich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ja. Erich, jetzt zum Tagesgeschäft.
Das steht auch aktuell zum Glück wieder an, ne?
Genau, ja, bei mir nicht so. Ich bin im Urlaub, deswegen die Frage. Ich habe das Düsseldorf Masters, die dritte Folge ist wieder angelaufen. Wir haben ja schon das Format gelobt und alles. Was sind deine Erkenntnisse? Ich muss gestehen, jetzt bei der dritten Runde, die ja jetzt diese Woche läuft, wenig verfolgt. Was hast du da mitzuteilen? Ja. Irgendwelche Besonderheiten aufgefallen?
Es haben Besonderheiten nicht. Es haben, glaube ich, schon immer die Favoriten gewonnen. Es gab jetzt keine außergewöhnlichen Ergebnisse. Es gab, die Leistungsunterschiede, die jetzt beim dritten Turnier von den Teilnehmern einfach da sind, ich glaube, die sind schon immens. Und die machen es, glaube ich, auch, die machen es auch schwer, für Überraschungen zu sorgen. Wenn jetzt halt im dritten Anlauf sind viele Jugendspieler dabei, wo ich nicht glaube, wo ich im Moment nicht glaube, dass sie aktuell einen von den Großen umstoßen können. Deswegen ist es im Moment ein bisschen schwierig, da ja für Überraschungen zu sorgen. Es ist mal das eine oder andere Spiel ein bisschen knapper, aber insgesamt glaube ich, ist aufgrund der Leistungsunterschiede ist es einfach. Ja, also in den ersten Runden glaube ich nicht ganz so spannend. Morgen steht ja das Halbfinale und Finale an. Die vier Topgesetzten haben sich da durchgesetzt und ich glaube, dann wird auch wieder richtig hochklassiger Sport zu sehen sein.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich hab mich so ein bisschen beim Teilnehmerfeld jetzt auch mittlerweile gewundert, was du sagst. Ja, die Diskrepanz ist dann schon extrem. Auf der einen Seite finde ich super, dass den jungen Spielern ja vornehmlich aus dem DTTZ oder DTTI aus dem Deutschen Tischtennis Internat in Düsseldorf auch die Chance gegeben wird, auf dieser großen Bühne, muss man sagen, zu spielen.
Die müssen ja irgendwann da auch mal die Chance bekommen, ne? Das ist absolut wichtig.
Ja, aber gleichzeitig, ich weiß nicht genau, würde mich deine Meinung interessieren. Es ist ja immer so eine Frage bei so jungen Spielern, wann schmeißt man die sozusagen im Erwachsenenbereich rein und wann gibt man denen die Bühne? Also wenn ich jetzt überlege, da sind ja wirklich auch die Schüler teilweise dabei in der ersten Runde. Bevor ich die Chance hatte, mal mit einer Bundesligamannschaft mitzutrainieren oder mich bei den deutschen Meisterschaften der Damen und Herren zu präsentieren, da habe ich aber einige Vorhand-Topspins auf halblang einwuchten müssen im Training, sodass ich gar nicht weiß, ob das...
mit der Rückhand hat es bis heute nicht geklappt. Nee, ne?
Die Rückhand, genau, die ist ja weiterhin oder war immer schon recht tot. Aber trotzdem, die Frage ist das... verlieren junge Spieler da nicht auch so ein bisschen an Demut, wenn sie dann irgendwie, ja, soll jetzt gar nicht böse klingen, aber teilweise ja noch nicht mal in der deutschen Spitze richtig angekommen sind, in ihrem Alter dann auf so einer Bühne performen dürfen? Oder nehmen sie das wirklich als irgendwie Trainingsansporn mit? Das sind ja immer so die beiden Möglichkeiten, die man haben kann, ne? Spannend, wie es die Jungs annehmen. Die sind alle ganz super sympathische, bodenständige Typen, deswegen glaube ich nicht, dass das passiert. Aber das ist immer so eine Frage, wie man das verknüpfen kann.
Also zu meiner Zeit, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber zu meiner Zeit war es immer, schon was sehr Besonderes, wenn man sich als schon als Jugendlicher, wenn man sich da zu den deutschen Meisterschaften qualifizieren konnte bei den Damen und Herren. Also allein die Quali zu schaffen, war in meinem Jahrgang, ich habe es im WTTV zum ersten Mal gemacht, das war, also diese Qualifikation zu schaffen, war echt schwer. Und ja, das musste man sich verdienen. Also das hat einem keiner geschenkt und es hat einem keiner die Möglichkeit gegeben. Und die Jungs haben jetzt die Chance, auf der Bühne mal zu spielen. Sicherlich auch aufgrund der gegebenen Umstände, sonst hätten sie die Chance wahrscheinlich nicht bekommen. Nee. Ja, da bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass sie diese Chance auch so wahrnehmen und das auch richtig einordnen können und dort ja fürs Training die richtigen Schlüsse ziehen können. Wobei ich, also wenn das eine einmalige Geschichte ist, dann ist es sicher eine große Sache für die. Wenn sie jetzt nächste Woche wieder alle mitspielen dürfen, dann weiß ich nicht, ob sie, wenn sie dreimal richtig auf die Mütze kriegen, ob sie dann noch so viel Bock haben.
Ja.
Ich glaube, da muss man vorsichtig und richtig dosieren.
Ja. Ja, ist ja sowieso die Frage, so, ich glaube, das ist ja auch eine Frage für unabhängig von der Spielklasse, so diese Nummer, wann dürfen Jugendliche bei den Erwachsenen mitspielen? Ne? Da gibt es ja immer die Leute, die nicht früh genug die Jugendlichen einbauen können oder auch oft dann die Trainer oder Eltern, die sagen, komm, lass das Mädchen oder lass den Jungen doch in der am besten ersten Mannschaft direkt spielen. Und dann gibt's ja auch die eher sagen, nee, so ein Jugendlicher muss sich erstmal sozusagen seine Sporen verdienen oder muss irgendwie, sich langsam reinkämpfen. Ja, finde ich ganz spannend. Das ist immer so ein Thema, glaube ich, in vielen Vereinen auch. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte unglaublich Glück, weil es hatten ja auch immer ein paar von unseren Hörerinnen und Hörern gefragt, so unseren Werdegang wollen wir jetzt hier nicht so ausführlich besprechen, aber ich weiß noch, meine ersten zwei Saisons oder meine erste Saison in der Herrenmannschaft war echt direkt in der Verbandsliga. Das hat mir sozusagen einige untere Klassen in Anführungsstrichen erspart, also ne, wo man auch einfach zu kämpfen hat als Jugendlicher, so oder so. Und für mich war das super, weil die Mannschaft einfach sich unglaublich gut um mich gekümmert hat. Und ich glaube, ich habe mit 13 oder 14 damals Verbandsliga gespielt und hatte dann einen recht reibungslosen Übergang in den Erwachsenenbereich. Aber es kann natürlich auch sein, dass man Spielerinnen verheizt, ne, und zu früh irgendwie zu hoch in den Erwachsenenklassen spielen lässt. Ja, gibt immer so beide Sichtweisen.
Ja, ich glaube, das ist ein schmaler Grat. Da ist, glaube ich, auch sehr individuell, ob man dann an diesen Niederlagen zerbricht oder ob man stärker wird daraus. Ich glaube, das muss man individuell ein bisschen einschätzen, was der Spieler für ein Typ ist. Mhm. Bei mir war es, also ich habe das erste Herrenjahr, glaube ich, Bezirksliga gespielt.
Okay.
Bin dann in die Landesliga Mitte gewechselt. Mhm. Dann aber auch Oberliga unten. Ui. Von der Landesliga in die Oberliga, ja, in die Oberliga Ost damals. Oberliga Ost. Für den MSV Hettstedt und für den Ballenstedter TTV Gutspiel. Das waren die einzigen beiden Vereine.
Gutspiel wäre auch schön, wenn dein Name Schlechtspiel mal sagen würde. TTV ja, Schlechtspiel Dortmund.
Das wäre stark. Ja, Lennart, ist schön, du bist wirklich da. Ich höre auch das Vogelgezwitscher, ne? Das beflügelt dich so ein bisschen.
Ja, ich muss jetzt auch mal die Tür hier aufmachen. Das ist eine Bollenhitze hier. Das kannst du dir nicht vorstellen. So ja, geschlossenen Passat.
Ich bin hier gerade am Grübeln, in welchen Ligen ich gespielt habe. Und dann kommt hier der TTV Schlechtspiel rein. Nee, ist schön. Ja, und dann bin ich aber auch von der Regionalliga, habe ich Mitte gespielt, durfte dann Ersatz spielen damals beim Ileburger TTC Sachsen-Döbeln. Hab auch immer lange Vereinsnamen gehabt, ne? Durfte dann Ersatz spielen. Hab dann auch das erste Spiel direkt gewonnen, das weiß ich noch. Und bin dann darauf das Jahr gewechselt nach Herne in die zweite Liga und hab dann Mitte gespielt. Ja, Mitte gespielt.
Okay.
Hinrunde Mitte, Rückrunde schon oben. Und dann habe ich mich da eigentlich festgekrallt.
Ja, also ja. Scheinbar auch dann schnell Richtung zweite Liga.
Ja, also zum Beispiel, ich weiß das, weil er ungefähr mein Jahrgang ist. Patrick Franziska hat zum Beispiel nie zweite Bundesliga und ich meine sogar auch nie Regionalliga gespielt. Also der hat genau diese Stufen, die wir gerade angesprochen haben, die hat er einfach ausgelassen und ist dann damals mit dem Hanauer Team, glaube ich, wurde da vom Helmut Hampel direkt in die Bundesliga-Gruppe genommen. Mhm.
Ja.
Ist auch eine Möglichkeit.
Ist auch eine Möglichkeit. Ne? Sieht man jetzt ja auch bei dem, ja, wo viele Hoffnungen drauf liegen, jetzt auf bei Kai Stumper. Der hat ja auch, glaube ich, die zweite Liga übersprungen.
Die hat er hops genommen, ne?
Ja, wobei ich finde die zweite Bundesliga, ehrlich gesagt, das wirst du bestätigen können, gerade weil wir ja gegen die Jungs dann oft spielen noch, eigentlich eine unglaublich gute Liga. Also wenn man sich da festbeißt und sich da gut präsentiert und da eine vernünftige Bilanz spielt, haben irgendwie alle gemacht. Also im Norden, ob das ein Ricardo Walter, ein Steffen Mengel, ein Bene Duda, die mussten einmal alle in Köln in der Birkestraße aufschlagen. Und auch einmal alle ja, in Dortmund
dabei. Und am Dortmunder Brüggemannplatz.
Ich hätte fast gehört, am Borsigplatz, ja, genau.
Ja, ist in der Nähe, genau. Aber die mussten alle da einmal durch.
Und
ja.
Die mussten beim ersten Mal, haben die auch alle ein paar Federn gelassen und sind dann beim zweiten Mal, auch Kilian Ort, wie sie alle heißen, die sind eigentlich haben mindestens ein Jahr zweite Liga gespielt, weil da oben weht schon rauer Wind. Und wenn man sozusagen da dann besteht, dann finde ich, hat man sich auch die Sporen sozusagen für einen Erstligavertrag verdient. Ich freue mich ja. Umso mehr, dass...
Da muss ich, ja? Da habe ich mir noch ein kleines Anekdötchen, da muss ich kurz einmal rein, weil du gerade sagst, oder weil wir gerade auf die Kölner Biggestraße und die Dortmunder Brüggemannhalle gekommen sind. Der Kanak Jiha, der jetzt auch beim Düsseldorf Masters spielt, heißt der nicht so?
Ja, ich weiß nicht, ich hätte jetzt Kanak Ja gesagt, aber Jiha ist auch gut.
Okay, Kanak Ja, ja, können wir, J-H-A auf jeden
Fall. Nehmen wir beides.
Kannst du machen, wie du willst. Auf jeden Fall war der damals in der Weltrangliste unglaublich hoch, hat aber noch in der zweiten Liga für die 05er aus Mainz aufgeschlagen. Mhm. Und das war damals, wir haben gegen die gespielt. Wir waren vorher auf Einladung vom Fußballverein in der VIP-Arena im Stadion, im Signal Iduna Park, haben uns da sehr, sehr nett verköstigt. Und hatten am nächsten Tag das Spiel, Erster gegen Zweiter. Und ich dachte mir, ich habe die Woche davor auch, ich weiß nicht warum, nicht so viel trainiert. Und oben hat gespielt Irvin Bertrand, Franzose. Mhm. Und Kanak Ja, wie du ihn nennst. Und der kam, glaube ich, direkt aus Paris vom World Cup. Der hatte
Die haben doch in Disneyland gespielt.
Genau.
Direkt aus dem Karussell.
Genau, der kam aus dem Karussell raus. Davor war er noch, glaube ich, bei der Jugendolympiade in Buenos Aires. War das da? Okay. Und also der hat zwei Wochen lang unter Top-Bedingungen trainiert und gespielt. Und hat auch Dritter geworden bei der Olympiade. und ist dann aus dem Karussell ausgestiegen, da auch in der absolut perfekt organisierten World Cup Arena und ist dann von dort in den Dortmunder Brüggemannplatz gekommen. Und als ich den gesehen habe, wie der geguckt hat, als er in die Halle gekommen ist.
Ja, ganz kurz, da muss man den Plattenlauschern vielleicht kurz erklären. Ich möchte jetzt den Dortmunder Tischensverantwortlichen nicht zu nahe treten. Wir sind ja auch im Tischens Westen befreundet eigentlich, aber um noch kurz den Hörern so ein Image von dieser Halle zu geben, weil das muss man schon sagen, also diese Halle ist schon sehr besonders. Man spielt wirklich in einer Halle, die sieht von außen so aus, als ob sie eigentlich geschlossen sein müsste wegen Sanierung. Und man findet...
Ist sie jetzt im Moment. Genau. Sie wird saniert.
Und man kommt rein und es ist meistens keine oder eine Umkleide auf. Und in der ist man dann auch ganz schnell wieder raus, zischt in diese Halle, die irgendwie auch gefühlt irgendwie ganz komisch zu erreichen ist nur. Und es ist dann wirklich so richtig geiler Ruhrpott-Shit irgendwie. So 70er, 80er Jahre Ruhrpott-Sporthalle, ganz, ganz alte Schule. Ja, also... Auch bei euch so, ich finde, das ist so ein bisschen zeitlos, wenn man reinkommt, allein der Typ, der die Tickets verkauft, der den Kaffee macht, diese kleine süße Cafeteria, ja. Das ist schon à la Bonheur, das ist auf jeden Fall nicht Disneyland, also um das nochmal kurz zu erklären.
Das vielleicht. Ist auf jeden Fall ein ganz krasser Kontrast und ich glaube, ich hab 3-0 gewonnen und er hat 10 Punkte bekommen.
Schön, ja.
Das ist mir gerade nochmal zu Kanak Ja eingefallen. Aber weil du jetzt gerade die Hallenmodalitäten, die sehr speziellen Hallenmodalitäten bei uns ansprichst, ich kann mich erinnern, im letzten Spiel an der Biggestraße, im letzten Westderby, Köln-Dortmund, da hatten wir gar keine Kabine.
Ja, das ist jetzt Quatsch, Erik. Also ihr habt die nicht gefunden.
Ja? Nee, wir hatten die und wir wurden verwiesen. Wir wurden verwiesen.
Ja, ihr wurde des Feldes verwiesen, weil das war unsere Ansprachkabine.
Weißt du das? Ja, ach, ihr habt eine zum Umziehen und eine zum Reden. Okay, dann muss ich es zurücknehmen.
Schön.
Nee, ja. Ich meine, wenn ihr zwei braucht und wir dafür, ist alles okay.
Nehme ich mit als Kritik, okay. Aber werde ich dem Abteilungsleiter
gerne.
Luca Walter mitteilen, dem Stellvertretenden.
Gerne.
Erik, ganz kurz, um nicht jetzt zu doll im Zweitliga-Talk zu versacken, gehen wir nochmal eine Klasse höher und auch nochmal ein Niveau höher, auch insgesamt gesehen, in die TTBL.
Ja.
Deutscher Meister ist Saarbrücken geworden.
Ja, Glückwunsch. Wahnsinn.
Glückwunsch vom Plattenplausch an Saarbrücken. Verdienter Meister, auch eine tolle Serie gespielt insgesamt. Starkes Team, sich gut verstärkt. Mich persönlich hat unglaublich gefreut, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, die Medienpräsenz, natürlich auch Corona-bedingt. Ich glaube, 8 oder 7 Minuten Aufmacher einer Sportschau am Sonntag.
8 Minuten, ja.
Eurosport live, Sport Deutschland sowieso live gestreamt. Keine Zuschauer, viele Masken und wenig sozusagen richtiger Jubel, weil natürlich der Abstand gewahrt werden musste. Aber Werbung für unseren Sport. Hast du das verfolgt, Erik? Hast du da einen kleinen,
was ist natürlich, der? Natürlich. Ich habe es verfolgt. Ich habe sowohl das zweite Halbfinale als auch das Finale habe ich, da hat Eurosport auf jeden Fall meine Quote bekommen.
Sehr gut.
Ja.
Ja. Auffällig gewesen, dass ich habe, wie gesagt, nur einen Zusammenschnitt gesehen und gesehen, dass der Shang Kun, der chinesische Spieler bei Saarbrücken, so jetzt fahren hier fahren hier gerade ein paar Leute vorbei. Hallihallo, moin, ja, hier wird aufgezeigt.
Ja.
Servus.
Immer schön grüßen, das ist wichtig.
Ich bin hier schon angekommen. Und Shang Kun hat beide gemacht und ja, ich finde nochmal spannend, er hat auch eine unglaubliche Serie gespielt, irgendwie 20-4 oder so in der ganzen Liga. Einfach ein Topspieler, den sie sich da geholt haben. Lange Zeit im A-Kader, sehr unauffällig auf der World Tour. Ich glaube auch ein unglaublich sympathischer Typ. Deswegen da eine ganz kurze Geschichte, weil ich war schon immer so ein Shang Kun-Fan. Das hat zwei Gründe.
Da war doch mal was, ne? Ja. Ich glaube.
Genau, ich hab dir jetzt wahrscheinlich
Jetzt hauen raus. Du hast mir schon 35 Mal gesagt. Ja,
ich will auch gar nicht drauf eingehen.
Lass es jetzt. Doch, ich frage dich jetzt aber nochmal, damit du dich besser fühlst. Sag mal, hast du schon mal gegen den gespielt?
Du bist
komm,
echt,
ja, sag's uns allen.
Ja, also ich habe eine Shang-Kun-Geschichte, so viel steht fest. Ich habe Universiade gespielt, das sind diese Olympischen Spiele für Studenten oder für Studierende. Und da hat man hin und wieder einfach auch gegen chinesische Topspieler gespielt, weil die mit ihren Topspielern angereist sind, Deutschland mit ihren Studenten. Und dann habe ich damals gespielt, ich glaube es war 2013 in Russland, da hat China gespielt mit Fang Bo, Shang Kun und einem Abwehrer, der auch unglaublich stark war und auch den Einzelwettbewerb gewonnen hat. Und wir hatten das Glück oder das Pech, im Viertelfinale gegen China zu spielen und ich weiß noch genau, wir waren super heiß, war damals Mannschaft mit Hermann Mühlbach und Alex Fleming, also wir waren auch zu Recht am Viertelfinale, hatten mal wieder klasse China als losgezogen. Und Fang Bo war so halb verletzt, schleppte sich da durch die Box, hat irgendwie auf einem Bein gespielt gegen uns. Und Shang Kun war auch nicht so ganz frisch. Ich glaube, das waren irgendwie deren Sommerpause. Da spielen die immer diese Universiade. Und der war so lässig. Der war so.
Haben die eine Sommerpause?
Ja, ich glaube.
Haben die eine Sommerpause?
Ja, wenn die so ein Event dann spielen. Ding Song war immer Trainer. Und dann haben wir wirklich dann gegen die Jungs gewonnen. Das war unglaublich. Wir haben am absoluten Limit gespielt. Wie gesagt, Fang Bo auf einem Bein und Shang Kun auch zumindest sehr entspannt. Und ich glaube, das ist ein smoother Typ irgendwie. Also auch jetzt, wenn ich den in der Bundesliga sehe, das wollte ich.
Der wirkt locker, ne? Der wirkt total nicht so angespannt.
Ja, ich glaube, es war ein super Fang von Saarbrücken. Also Glückwunsch nochmal an Saarbrücken. Verdient den Titel gewonnen. Geiles Finale gespielt.
Ja. Hat Spaß gemacht zuzugucken, muss ich sagen. Schön.
Und wahrscheinlich auch ein erinnerungswürdiges Match für alle Beteiligten, nicht nur aufgrund des deutschen Meistertitels. Und wir haben ja hin und her überlegt, Erich, so viel können wir ja zugeben und kriegen ja auch immer mal wieder Rückmeldungen von Plattenlauschern. Und es ist Zeit, finde ich, jetzt hier an diesem besonderen Ort die erste Rubrik einzuführen. Ja,
Also du hattest mir gesagt, dass du heute vorhast, eine Rubrik einzuführen.
Ja.
Aber worum es geht, da hast du mich ein bisschen im Dunkeln gelassen. Aber ich sag mal, das macht ja auch so ein bisschen Spontanität, macht es ja auch aus. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was du mir jetzt präsentierst.
Ja, genau. Ich finde irgendwie, was man gut machen kann, ist, dass, also in dem Fall ist es sowas wie irgendwie so eine Art Ranking. Ja, also ich meine, das ist jetzt auch keine richtig neue Idee, aber so eine Art Plattenplausch-Ranking. Und ich finde, es passt irgendwie ganz gut, dass ja uns vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch noch ein bisschen besser kennenlernen und wir zumindest auch noch mal so ein kleines Anekdötchen um die Ecke bringen können, um mal zu schauen, sozusagen, was waren eigentlich unsere bedeutendsten oder erinnerungswürdigsten, einprägsamsten Team-Matches, die wir so hatten. Weißt du, einfach mal so, weil ich glaube, dass...
Team-Matches, oh,
ich glaube, so ein Patrick Franziska oder auch so ein Hugo Calderano, die jetzt das Finale gespielt haben, die werden schon sich an dieses Match ohne Zuschauer, natürlich wegen Corona, auf jeden Fall zurückerinnern. Und,
absolut.
Ja. Hast du da zwei, drei...
Team-Matches
im Kopf.
Ja. Boah. Sollen wir das so machen, dass ich eins sage und dann du eins sagst?
Fang du an, ich leg danach. Genau.
So, pass mal auf. Ich habe da zu bieten. Oh, was ist denn jetzt passiert?
Ja, hier ist gerade
eine Kuh. Ist eine Kuh lang geflogen bei dir?
Nein, das ist alles. Ich bin hier safe. Mach dir keine Sorgen.
Schön. Ich habe dich im Blick. Mir fällt ein großes Spiel. SV Brackwede gegen TuS Xanten. Rückspiel in der Regionalliga West. Erster gegen Zweiter. Heimspiel. Hinspiel war 8-8. Beide hatten nur einen Verlustpunkt. Rückspiel am 10. Erstes Spiel der Rückrunde, 10. Januar, in der Vogelrotschule in Bielefeld, im Bielefelder Süden, SV Brackwede. 461 Zuschauer. Spiel wurde eine halbe Stunde später angepfiffen, weil die Zuschauerströme konnten nicht in den Griff bekommen werden. Für ein Tischtennisspiel war fantastisch. Der Schiedsrichter hat gesagt, wir können erst in einer halben Stunde anpfeifen, die Leute kriegen alle keinen Platz. Mit Teamansprache vorher in Klinsmann-Manier. Wir waren alle also heiß bis in die Haarspitzen und dann haben wir sie, glaube ich, 9-1 haben wir sie rausgefegt. Daran kann ich mich erinnern.
Oh, Bielefelder Süden, da fällt mir natürlich direkt ein. Da weiß ich, dass auch die Siege danach immer extrem anhaltend und lange und auch ausführlich gefeiert wurden, richtig?
Wir sind dann auch nach dem Spiel auch in die tiefe Analyse reingestiegen. Das ist absolut richtig. Das war, das hat so mit dazugehört. Das war unfassbar. Ich habe leider nur eine Saison dort gespielt. Wir sind Meister geworden in der Regionalliga West. Das war eine Saison, die mega viel Spaß gemacht hat. Und nach Heimspielen wurde in der vereinseigenen Kneipe dann auch gebührend gefeiert. Gebührend. Das war jetzt mal so ein Spiel von mir, was mir jetzt mal so auf der Schnelle einfällt.
Witzigerweise war bei mir auch so einprägsam, auch aufgrund der, glaube ich, der Zuschauerzahlen. Also mein Nummer 3 wäre ein Auswärtsspiel damals mit Montpellier in der Frankreich-Saison, eine Pro B 2008 in Chartres haben wir gespielt.
Und haben aber auch mal höherklassig gespielt.
Genau, ne? Die haben auch auf Pro A und die wollten auch wieder aufsteigen und es war so ein Vorzeigeklub aus Frankreich. Und mir wurde nur gesagt, okay, seid bereit, es ist eine große Kulisse. Und wir sind angereist und wie so ein bisschen hobbymäßig. Ich glaube, wir sind am selben Tag, abends war das Spiel, sind wir angereist, waren recht früh trotzdem in der Halle. Und ich habe dann irgendwie die ganze Zeit den Coach gefragt von uns. Ich habe gesagt, Nat, sind wir zu spät? Weil, also, das muss doch jetzt hier gleich losgehen. Weil ich kam wirklich in die Halle zum Einspielen und es waren 400 Zuschauer in der Halle beim Einspielen, 2 Stunden vorher. Und die haben sozusagen auch beim Einspielen schon ihre Jungs da richtig angepeitscht. Das war Wahnsinn. Ich muss sagen, ich stand daneben.
Beim Einspielen?
Ich stand daneben. Ich konnte keinen Block auf den Tisch bringen. Ich war so nervös beim Einspielen. Ich dachte, was ist denn hier los, wenn gleich angepfiffen wird? Es hat unfassbar Spaß gemacht. Es war, glaube ich, knapp 1000 Zuschauer. Super kleine Halle, wie in Frankreich oft üblich. Und die Franzosen, also die in die Tischenshalle kommen, sind oft dann auch echt super heiß und brennen und geben Vollgas für ihr Team. Das war ein geiles Match. Wir haben, glaube ich, 4-2 verloren, ganz knapp. Wir haben einen super Kampf geliefert. Ich habe, glaube ich, einen gewonnen, einen verloren. Habe dann auch gegen deren Local Superstar Jauvert gespielt und konnte den auch bezwingen. Und das zweite habe ich dann vergeigt gegen einen super starken griechischen Spieler, glaube ich, war es. Es war ein geiles Match, das weiß ich noch. Das war so das Match aus meiner Frankreich, aus meinem Frankreich-Jahr, was mir auf jeden Fall in Erinnerung blieb, auch der Atmosphäre wegen. Das war gigantisch. Also was habe ich bis dato auch kaum erlebt, ehrlich gesagt.
Hm. So, dann muss ich noch mal einen anbieten, ne? Was habe ich denn noch? Ah, oh, ganz bitter. Ganz bitter. TTC Ruhrstadt Herne gegen Borussia Düsseldorf, erste Bundesliga. Erste Saison. Unser Verein hatte einen oder wollte einen chinesischen Superstar verpflichten. Mhm. Der war Chinese, aber kein Superstar. Linkshänder, Xu Bin, hat nie die Erwartung erfüllt, war auch ein ganz, so ein bisschen der Gegensatz zu Shankun. Ich habe mit dem Abschlussdoppel gespielt, zusammen Abschlussdoppel gespielt, 2-2. Klar, gegen Düsseldorf sind auch immer viele Zuschauer da. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viele es waren, aber die Halle war brechend voll. Haben wir 10-8 geführt im fünften Satz gegen Patrick Baum und Janosch Jakab. Ja, verloren. Bleibt in Erinnerung, aber haben wir halt verloren, ne? Passiert. Da war ich wirklich 3 Tage traurig danach. Das war eine große Chance, die wir da vergeicht haben. Mhm. Ja.
Ja, dann, also ich glaube, das nächste Match bei mir, was mir so sofort, was ich glaube ich für immer und ewig in Erinnerung halten werde, und das fand ich jetzt schwer zu ranken, ob 2 oder 1, das ist glaube ich verschiebbar. Das unglaublichste Match war ein Match auch wieder bei Universiade. Da habe ich gespielt mit Nico Stehle und Nico Christ. Und es war meine zweite Universiade in Serbien, in Belgrad haben wir gespielt. 2009 muss das gewesen sein. Und wir waren im Viertelfinale Medal Match und hatten Glück, dass wir gegen Serbien spielten. Und die Serben kannten wir alle aus der Bundesliga. Das war so Jeftovic, Pat Schöld, das war diese Generation. Und wir waren trotzdem so leichter Underdog und es war eine geile Atmosphäre auch. Waren bestimmt 500 Serben in der Halle und 50 Deutsche, nämlich die Basketballnationalmannschaft, also so richtig Olympia-Feeling. Und das war ein geiles Match, weil irgendwie lief es von Anfang an rein. Wir haben, glaube ich, dann 1-1 sind wir ins Doppel gegangen. Das war damals schon damaliger Olympiamodus. Habe ich mit Nico Christ zusammen ins Doppel gewonnen und wirklich ein gutes Doppel gespielt und habe danach bei 2-1 sozusagen mein eines Einzel bestritten. Und habe dann wirklich sehr, sehr gut gespielt. Habe dann irgendwie, du hast auch gemerkt, im serbischen Team, die wurden immer eisiger. Die hatten die Medaille schon geplant. Die hatten richtig fette Prämien für eine Medaille damals, glaube ich, vom Verband hätten die kassiert. Und dann ist es eins von diesen Matches, wird ja jeder kennen, wo man dann irgendwie so in so einen Superflow reinkommt und dann richtig so wie in Zeitlupe das teilweise so sieht. Und dann habe ich irgendwann gesehen, okay, es steht 2-2, fünfter Satz, ich ziehe weg, es steht 10-5, 10-6, habe irgendwie 4 Matchbälle und hatte auch kein Eisen, wusste, dass das Ding läuft rein und sehe schon so auf der anderen Seite von der Box, wie sich da irgendwie das deutsche Team da so aufmacht, ne? Und ich musste mich dann richtig fokussieren, mache dann den Punkt zum 11-6 und witzigerweise habe ich sofort den Schläger weggelegt, weil ich wusste, jetzt passiert was. Und dann sind die in die Box, wie die Geisteskranken, wirklich, haben mich da...
Schönes Häufchen gemacht, ja, schönes Häufchen gemacht.
Aber es war so, genau, es war super authentisch, ne, weil es war einfach so, ja, wir haben irgendwie eine Medaille gewonnen, das war nicht normal und hatten danach auch noch ein geiles Halbfinale gegen China, aber es war einfach so ein geiles Spiel, super emotional. Damals, das war klasse, wenn ich die Bilder so sehe, dann denke ich immer noch so, wow, das war irgendwie echt, ich glaube, das, auf jeden Fall eins der einprägsamsten Matches meiner bisherigen Zeit.
Gegen wen hast du das Einzel da gespielt? Habe ich das gerade nur überhört, oder?
Petrus Schöld, oder wie, ich weiß nicht genau.
Ich wollte einfach nur, dass du nochmal den Namen aussprichst.
Ja, ich bin, manchmal, ich habe dann unterschiedliche, ja, komm, jetzt, du, was ist dein Nummer 1 im großen Plattenplausch-Ranking?
Oh, Nummer 1. Ach, ob ich da jetzt eine Reihenfolge drin habe? Puh. Mm. Kannst du noch mal? Ich muss noch mal überlegen. Kannst du noch mal einbringen?
Ja,
also. Dass jetzt die 1 war. Ah, ich habe noch 1. Ja, ich kann noch 1 bringen. Da waren wir als Mannschaft komplett unter Strom. Das war, da war ein Abstiegskampf mit Borussia Dortmund gegen Fürstenfeldbruck. Da standen wir alle. Also ich kann mich nur noch an die Partie so genau, kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Ich weiß nur, dass wir 2 Wochen wie HB-Männchen durch die Halle gelaufen sind. war super wichtig. Verträge sind ausgelaufen. Es ging um, ja, teilweise um Existenzen. Und das war so viel Druck auf dem Kessel für uns alle. Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und wir haben es dann auch 6-4, 6-3, 6-4. Ich glaube 6-3 und der Björn Helbing hat den goldenen Punkt zum Schluss gemacht. Das war von der Anspannung her auf jeden Fall, glaube ich, das härteste Spiel. Zum Glück mit einem guten Ende. Mhm. Ja, das wäre jetzt spontan so, das wären meine drei. Mhm.
Ich hab ja ein bisschen länger überlegt in der Vorbereitung auf die Sendung und ich glaube, meine eins wird sicherlich auch für, ich weiß nicht, ob das nochmal getoppt werden kann, damals Saisonfinale mit dem FC, als diese zweite Liga, die ja jetzt, eine reine Profiliga ist, seit sie eingleisig ist, damals ja noch Nord und Süd war und als sie zusammengelegt werden sollte, sind ja nur die ersten fünf drin geblieben. Oh, lass mich mal überlegen, welches Jahr das war. Es kann sein 2005, 2006, die Saison, glaube ich. Und wir hatten eine unglaubliche Ausgangssituation. Wir hatten das letzte Heimspiel zu Hause gegen den TTC Obererlenbach, OE Bad Homburg, glaube ich. Jetzt Ja.
Nächstes Jahr
Erstligist. Und wir haben extra sind in die große Halle gewechselt und es war auch waren 450 Zuschauer in Köln. Und ich weiß noch, ich glaube, es war auch Jochen Langs letztes Match für den FC, wenn ich mich richtig erinnere, mit Thomas Brosig und es war ein geiles Spiel. Wir haben 6-3 gewonnen und hatten das eigentlich nicht für möglich gehalten, weil die waren eigentlich besser als wir. Und es war dann so ein Match, wo du als Team einfach merkst, da haben wir als Team gewonnen. Ne? Es war so geil, weil wir so als Team zusammengepowert haben und auch einfach alles reingeworfen haben vom ersten Ballwechsel an und es dann so läuft. Dann ist das irgendwie, war das schon besonders vom Feeling her, auch die einzelnen Matches natürlich. Das war emotional auf jeden Fall, glaube ich. Das einprägsamste Match meiner Karriere. Ja, das war's, Erik.
Ich weiß noch, dazu muss ich noch zu deinem Match, da kann ich mich auch, weil ich ja in der Saison haben wir ja in der gleichen Liga gespielt. Wir waren, glaube ich, relativ früh sicherer Dritter. Und ich meine da auch, da gab es auch ein ziemlich großes Presseecho damals, auch nach dem Spiel von der Obererlenbacher Seite.
Ja, gut.
In negativer Form.
Ja, die war natürlich geknickt, weil die damit sozusagen nicht nur sozusagen den Platz verspielt haben, sondern die sind dann, glaube ich, wirklich der Sechste ist dann wirklich knallhart in die dritte Liga geschoben worden. Und die hatten eigentlich
Ehrenrunde in Liga 3.
Genau, die waren eigentlich damals schon so sehr ambitioniert und wollten nach oben und mussten dann nochmal eine Ehrenrunde in Liga 3 drehen. Naja, aber es waren auf jeden Fall auch 50 Schlachtenbummler aus Hessen dabei. Ach, da fällt mir noch eine Geschichte, muss ich noch kurz. Das war Wahnsinn. Da waren 50 aus Obererlenbach, super, super coole Fans, super faire, motivierte Stimmung. Und in den Schlachtenbummlern, in dem Pulk drin, saß dann Björn Unruhe. Ja, als sozusagen Kölner Edelfan, der war da, der ist ja auch alter Hesse. Und der ein Tischenspieler hat sich mitten in diesen Pulk, ein Kumpel von mir, reingesetzt und hat dann wirklich in diesen Pulk so sein eigenes kleines Rennen gefahren und hat da richtig durchgepeitscht und angefeuert. Das war auf jeden Fall, es war irgendwie ein cooles Match. Bleibt mir in Erinnerung.
Also, wenn du jetzt gerade den Björn Unruhe ansprichst, den jetzt einfach so als Tischtennisspieler zu bezeichnen oder so, das fällt mir ein bisschen zu knapp aus. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr Ehrfurcht ganz einfach haben, weil was der auch am Tisch gezaubert hat, ich habe den leider nur ein einziges Mal live in Action spielen sehen. Das war bei meiner ersten deutschen Meisterschaft in Hamburg. Das muss 2008 gewesen sein. Also so ein Kämpfer am Tisch, selten gesehen. Der hat ja wirklich auch geackert wie ein Stier. Deswegen, da muss ich auch nochmal sagen, den jetzt einfach so als Tischtennisspieler, als gewöhnlichen, da muss ein bisschen mehr Ehrfurcht her.
Ja, das stimmt. Nein, Ehrfurcht auf jeden Fall. Der hat auch dafür gesorgt, da war Augenkontakt da. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist und vielleicht auch eine spannende Frage, um das nochmal jetzt zu eröffnen. Ich denke, wir können unser Ranking schließen und aber nochmal fragen, wie das vielleicht auch ist bei allen platten Lauschern auch oder wie es bei dir ist, Erich. Wenn du so spielst und hast so ein, brauchst du so einen Punkt im Publikum oder so einen Coach, den du sozusagen anfausten, anfeuern kannst oder angefeuert wirst? Oder bist du einer, der dann komplett bei dir ist? Weil ich weiß, in dem Match war das total wichtig, dass da jemand saß, den ich fixieren konnte.
Puh, das ist, glaube ich, immer ein bisschen von der Stimmung von der Tagesstimmung abhängig. Ich kann mich einmal erinnern, da haben wir in Bad Königshofen gespielt. Da hat der Mizuki Oikawa auch in der zweiten Liga gespielt, der ja auch mittlerweile wirklich ein Top 50 Spieler in der Welt ist. Damals eigentlich auch für die zweite Liga viel zu stark war damals schon. Der hat international schon oft auch mal ein Viertelfinale gesehen auf der World Tour, damals Pro Tour, glaube ich noch. Und da ist zu meinem zweiten Einzel, 1-1 dann, da ist der Bischof von Bad Königshofen in die Halle gekommen. Und der hat sich direkt in die erste Reihe gesetzt und mit dem hatte ich dann tatsächlich ab und zu mal, da dachte ich, was ist denn jetzt los? Kirchlicher Beistand beim Tischtennisspiel. Überhaupt noch nicht. Das habe ich ja überhaupt noch nicht erlebt. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich den angeguckt hatte, ja. Ich weiß noch, da muss ich zu dem Spiel, ach, da fällt mir immer so viel ein. Da habe ich Doppel gespielt mit Björn Helbing und wir stehen zum ersten Aufschlag da und der Björn macht so, ich weiß nicht, ob wir Aufschlag oder Rückschlag hatten, aber erster Ball ging sofort direkter Aufschlag oder Rückschlagfehler, ich weiß es nicht mehr, weil vorne in der ersten Reihe an der Box, da war die VIP-Area und da wurde direkt Champagner serviert.
Ach so.
Das habe ich so in der Form sehr selten auch erlebt und da kann ich, also das sind auch noch so bleibende Erinnerungen. Mhm. Orangensaft und Champagner in der ersten Reihe und der Bischof von Bad Königshofen auch in der ersten Reihe. Hat aber nicht viel gebracht, weil ich habe gewonnen. Das weiß ich auch noch.
So.
So. Ist so. Das vielleicht nochmal so als kleinen,
ja. Als ja, kleinen ich, Schließer. Ich finde, wir können ja auch die Frage nochmal rausgeben an die Plattenlauscher, vielleicht haben da ja noch einige irgendwie witzige Anekdoten, die wir das nächste Mal dann nochmal kurz vortragen, zu dem bedeutendsten oder erinnerungswürdigsten Match aller Zeiten, dann gerne an unsere Kummerkasten Rubrik hätte ich fast gesagt, an unseren Kummerkasten @plattenplausch.de, da kann man weiterhin auch Feedback zu der Sendung geben. Apropos Feedback, es hat noch einer gefordert, das ist vielleicht auch bei so einer Sendung, wo wir jetzt ja schon ziemlich ins Detail gehen und auch einige, beziehungsweise einige Pläuschen hier wirklich ins Detail ziehen, so Kapitel eingefordert, die kommen, das kann ich sagen, die sind in der Mache, wahrscheinlich noch nicht in dieser Sendung, aber spätestens in der nächsten gibt es auch kleine Kapitel für die Sendung, sodass man sich dann seine Feinheiten, seine kleinen exquisiten Leckerbissen raussuchen kann und in der Sendung...
Oh!
Ja, klar.
Ein paar Häppchen. Möchtest du Häppchen servieren?
Plattenplausch Häppchenweise.
Häppchenweise. Ja, aber da muss ich jetzt, da ich ja jetzt wirklich auch in die Podcast-Welt so ein bisschen eingestiegen bin und jetzt ein bisschen tiefer drin bin, gebe ich dir jetzt mal noch eine kleine Hausaufgabe, wo du im Urlaub bist. Wir müssen doch noch mal irgendwie so einen kleinen Jingle produzieren für die Rubriken, oder? Da können wir auch noch mal einen anbieten, glaube ich.
Ja, da hast du recht. Ja, ich überlege noch mal. Wir können ja noch mal ein bisschen überlegen, was wir da machen können. Ja, vielleicht kriegen wir auch das Feedback, dass die Rubrik lieber rausgelassen werden
soll. Rubriken schließen.
Genau. Und wir werden sie auch wahrscheinlich nicht jedes Mal, aber wenn es passt wie heute, auf jeden Fall mal bringen. Was, glaube ich, noch wichtig ist, Erich, ist nach Sendung 3. Wir haben ja überlegt, wir senden mal drauf los und waren jetzt ja immer noch oder sind immer noch total begeistert und überrascht und positiv überrascht von der Resonanz des Podcasts. Und wollen ja auch. So viel kann man, glaube ich, verraten, bald den ersten Gast mal in die Sendung einladen. So Sendung 5, glaube ich. Mhm. Mal gucken oder vielleicht schon die nächste, mal schauen. Ne? Das kann man schon mal verraten.
Da könnte mal einer reinschneiden.
Aber hast du dir mal überlegt, welchen Sendungsrhythmus, also was glaubst du so, jede Woche, alle zwei Wochen, was hältst du für realistisch?
Das ist interessant, ja. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die wir mal rausgeben können. An die Plattenlauscher. In welchem Rhythmus... Wie wollt ihr uns? Wollt ihr uns wöchentlich? Wollt ihr uns 10-tägig? Wollt ihr uns 14-tägig? Das wäre mal ein sehr interessantes Feedback für uns, was ihr euch da vorstellt. Also es gibt ja da verschiedene Modelle. Daher würden wir, glaube ich, da ganz gerne unsere Plattenlauscher mal dazu befragen, was ihr da für Meinung habt.
Ja.
Ja, das wäre, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte.
Also wenn ich mir was wünschen darf, darf ich ja nicht, ich bin ja Spielball unserer Hörer, aber wenn ich mir was wünschen dürfte, ich glaube, ich bin so, ich glaube, ich wäre so ein Fan von alle 2 Wochen. Ich glaube, das ist realistisch, aber ja, ich bin auch offen für,
ich
sende ja auch ich nehme in der Pampa auf, ich nehme überall auf, ich meine.
Ich wollte gerade sagen, wir kennen ja keine Hürden, ich schwanke irgendwie so zwischen, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich schwanke so zwischen 10-tägig und 14-tägig.
Okay. Ja, mal gucken, was die Hörer sagen. Bin gespannt.
Ja, ja. Viel mehr schreiben, ne? Schreiben wäre besser.
Ich habe sonst, ehrlich gesagt, jetzt nicht mehr so viel auf dem Kasten, hier auf dem Zettel für mich. Ich bin ja, ich habe jetzt nochmal bis zum Wochenende Urlaub. Und bin jetzt, ist die Anspannung auch weg, dass ich hier irgendwie überrascht werde von irgendwelchen Tieren oder
aggressiven
Bauern. Deswegen
sind die Hunde wieder im Zwinger, ja? Hast du die wieder eingesperrt?
Genau. Ich hab nichts mehr auf dem Zettel und würde mich dann ansonsten jetzt auch wieder verabschieden und mich hier.
Dann ist jetzt mein Part die Verabschiedung.
Ich würde mich einfach in die Liege legen jetzt hier wieder in die Sonne und dann würde ich dir jetzt.
Du legst dich in die Sonne.
Allen Plattenlauschern noch eine schöne Woche wünschen. Bleibt sauber, geht wieder in die Halle. Erich, du hast, wie in den letzten Sendungen auch das letzte Wort.
Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auch von unserer Seite euch ganz viel Spaß beim Wiedereinstieg ins Training zu wünschen, euch maximale Gesundheit zu wünschen, viel Spaß beim Training und bleibt gesund, haltet Abstand und ich denke, wir hören uns bald wieder. Macht's gut, ciao, ciao.